BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Was sagt Ihnen der Begriff immaterielles Kulturerbe? Dazu ist von meiner Seite zu sagen, Deutschland ist dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes im Jahre 2013 beigetreten. Der Hintergrund dieser Schritt soll eine Wertschätzung sein und Anerkennung überlieferten Wissens und Könnens. Und unter dem Motto Wissen, Können, Weitergeben setzt Deutschland das Übereinkommen mit verschiedenen Aktivitäten um. Und Ziel ist, die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und natürlich, wenn man jetzt die UNESCO im Blick hat, weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Das klingt jetzt alles noch ein bisschen abstrakt und wir werden heute dazu konkreter. Es gibt in Deutschland eine Bundesliste des immateriellen Kulturerbes und das Ganze gibt es auch auf Länderebene. Leider noch nicht in allen Bundesländern. Wenn ich es recht weiß, aktuell gibt es Länderverzeichnisse des immateriellen Kulturerbes in Sachsen, in Thüringen, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Und um dieses immaterielle Kulturerbe in Bayern, darum hat sich in einem Buch, erschienen beim Alitera Verlag, der Andreas M. Breu gekümmert. Und das Buch heißt Bayerns Traditionen, Bräuche, Handwerk, Künste, Wissen, unser immaterielles Kulturerbe. Und Andreas M. Breu versucht da, wir haben es im Vorgespräch genannt, in einer Sprache, wo man süffig lesen kann und nicht jetzt als Heiligenverehrung von irgendwelchen überkommenen und tradierten Sachen das Ganze angeht, sondern lebendig angeht. Und ja, was es mit dem Buch auf sich hat, das wird er uns heute erklären. Ich freue mich sehr, dass er im Studio ist. Andreas M. Breu, Christi.
Habe die Ehre, guten Morgen, schön, dass wir wieder auf den Horgarten beieinander
sind. Ja, es werden schon 2 Jahre fast, wo du bei uns schon mal warst und über Adventbräuche hier gesprochen hast.
Richtig, das war der Adventskalender 24 und danach haben wir quasi die Adventszeit aufs ganze Jahr ausgedehnt und auf ganz Bayern ausgedehnt und haben 69 Einträge zum immateriellen Kulturerbe in diesem wunderschönen Bildband beschreiben dürfen.
Das sind, warte mal, insgesamt erstreckt sich das auf gute 200 Seiten. Wenn man es jetzt zum Anfang der Sendung kurz skizzieren will, was muss man unter immateriellem Kulturerbe verstehen?
Ja, ist ein Ungetüm an Begriff, gell? Immateriell ist alles, was man nicht greifen kann, was man eben nicht ins Museum in die Vitrine stellen kann, sondern was man da muss.
Also kein Gebäude, kein altes Bauernhaus und so?
Ganz genau. Und zwar das, was man im Gebäude oder vorm Gebäude tut. Das heißt, alle Formen von Festzüge, Festspiele, von den Passionsfestspielen in Oberammergau bis Sömmersdorf. Aber auch Kirchweihfeiern. Anderes Wissen wie das Handwerk. Passende Fassbinderei, auch Dinge, die noch erhalten werden, wie die Mainfähren sind da mit drin gelandet. Die Genussvielfalt im fränkischen Land, ebenso wie eine Osing-Verlosung oder gemeinschaftliche Bewirtung durch die Eichensaat von Wälder. Also eine ganz, ganz bunte Liste, sogar die Förderung von Brettspiele ist dabei. Aha. Alles das kann immaterielles Kulturerbe sein.
Reinheitsgebot ist auch mit drin?
Ist natürlich mit dabei, ja. Ebenso wie das Armbrustschützen auf der Wiesn. Das heißt, das Verbindende in Moment ist, etwas, das in der Gemeinschaft erhalten wird, getan wird, gefeiert wird und damit lebendig bleibt und was dann natürlich auch viel schwieriger zum Schützen ist, weil man es eben nicht das berühmte Kastel zumachen kann, sondern Menschen braucht, die das erhalten, das Wissen weitertragen und auch das Tun lebendig halten. Sei das jetzt im Verein, sei das im Spulen gemeinsam, sei das im Ehrenamt oder halt auch im Handwerk, indem ich nur weiß, wie ich zum Beispiel auch Grabschmuck aus Metall ganz fein ziseliert herstellen.
Mein Gast Andreas M. Breu, der in München auch als Gymnasiallehrer tätig ist, darauf kommen wir nachher noch, ist gebürtig aus dem Werdenfels und zwar aus dem schönen Partenkirchen. Darauf legt der Wert. Garmisch-Partenkirchen, ein wunderbarer Ort. Aber es ist ja heute nur so, dass die Garmischer, wenn man von da kommt ein bisschen Wert drauf legen, dass sie Garmischer sind, und die Partenkircher Wert drauf legen, dass sie Partenkircher sind, oder Andreas?
Stimmt ja, schon freilich. So. Und ich bin quasi direkt hinterm Skistadion aufgewachsen, Richtung Partnachklamm. Also mehr Partenkirchen geht gar nicht. Aber mir ist auch immer ganz wichtig, Generation Bindestrich, also Garmisch und Partenkirchen miteinander.
Ja.
Mittlerweile seit Jahren machen sie ein tolles Kulturfestival im Sommer, das Zambeinand ist. Also gemeinsam sind wir stark. Ich darf jetzt im Advent wieder ein wunderschönes Konzert machen, und wir wechseln euch zwischen der Pfarrkirche Partenkirchen und der Pfarrkirche Garmisch, zwischen dem Chor Partenkirchen und dem Chor Garmisch, Blaskapelle Partenkirchen, Blaskapelle Garmisch. Also ganz, ganz fair und fast schon im Proporz tauschen wir Jahr für Jahr aus, damit alle Künstler aus dem Werdenfels da bedient werden.
Ich finde es immer ganz spannend, dass das auch Außenstehende ein bisschen begreifen, wie die innere Befindlichkeit so ausschaut. Wie du es nach meinem Geschmack schön beschreibst, das muss man nicht zu hoch hängen, aber man darf es schon kennen.
Ja, freilich. Also ich meine, Köln-Düsseldorf, wir haben so viele Beispiele dazu. Ja. Es gibt ja die schöne Anekdote, dass die Partenkirchen besonders gerne am Schachenschloss droben sind, weil man tatsächlich vom Schachen aus keinen Teil des Ortsteils Garmisch sieht. Und das ist wohl der Grund, warum Ludwig der Zweite dort gebaut hat.
Also so wird es gewesen sein.
Die gehen nach dem Schachen auch wieder runter und dann auch gerne in Garmisch abends fort. Wie gesagt, Generation Bindestrich.
Ja, ja. Wenn man deine Biografie anschaut, dann verwundert es nicht, dass du dich so um bayerisches Brauchtum kümmerst. Du bist jetzt kein Volkskundler, aber du bist ein Historiker. Du bist studierter Historiker, du bist studierter Germanist, du unterrichtest es am Gymnasium, am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. In München, Bogenhausen ist das, glaube ich. Gell?
Hinten Enkel Schalking, Johanneskirchen, in dem Eck haben wir gerade den neuen Neubau, Münchens teuerste und schönste Schule, wie der Bürgermeister Reiter gesagt hat. Wir sind ganz frisch eingezogen im September dort im Klimapark an der Fideliostraße.
Ah, ja, schön. Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Ja, also dein Werdegang, was das Studium anbelangt und deine sozusagen die Berufs- die Profession an der Schule. Aber wenn man so will, du hast auch andere Professionen und in jedem Fall Passionen, Leidenschaften für viele andere Dinge noch. Wenn man das anschaut, du bist freischaffender Autor, Schauspieler, Moderator, du hast agiert als langjähriges Ensemblemitglied am Kurtheater Garmisch-Partenkirchen, als dauerhafter Gastdarsteller am Staatstheater am Gärtnerplatz und auch in zahlreichen Komödien auf Tournee schon mitgewirkt. Und wenn man dann anschaut, was du mit deiner schriftstellerischen und publizistischen Tätigkeit machst, und dann gibt es Lesungen, eigene Programme, du moderierst, du schreibst. Tausendsasser ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Wie würdest du das selber sagen? Das
ist ein sehr freundliches Wort. Ja. Es hat sich alles immer aus sich selber ergeben und auseinander ergeben. Also vielleicht vielseitig interessiert, und es verknüpft sich alles mittlerweile. Der Anfang in der Schule war sicherlich das Theater. Und dann eine Schauspielausbildung eben am kleinen Theater in Garmisch. Mit teilweise Dialektstücke, aber nicht nur. Und daraus hat sich dann erst ergeben auch der Wunsch, vielleicht irgendwann mal eigene Texte zum Spulen. Und dann ist das Schreiben dazugekommen. Und dann natürlich immer der Ansatz, die Heimat. Also mein erstes Buch waren die kulinarischen Geschichten aus dem Werdenfelser Land. Bayerische Kurzgeschichten, Sagen und Legenden, neu verzählt oder neue Märchen aufgeschrieben. Und das Schöne ist, das ist jetzt genau 10 Jahre her. Jetzt darf ich damit als Lehrer in Schulen gehen und mit einem Musiker zusammen das auf der Bühne wieder präsentieren. Und dann hast du einen Lehrer, dann hast du einen Geschichtenverzeuger, dann hast du ein bisschen einen Schauspieler und einen Dialektkundler so mit dabei. Und das alles sind Geschichten, die historisch verortet sind. Nicht belegt natürlich, das ist bei Sagen und Legenden nie möglich, aber verortet. Und dann hast du alles beieinander und dann, ja, tausend Sachen ist recht freundlich, aber dann sind es vielleicht tausend Sachen in Ohren, die man wieder beieinander hat.
Würdest du sagen, jetzt so die Selbsteinschätzungen, so sag's ich für mich immer, Selbsteinschätzungen sind immer ein bisschen gefährlich.
Oh ja.
Wie würdest du das einstufen für dich selber, deine Theatererfahrung, deine Bühnenerfahrung, dein eigenes Schreiben? was dir das bringt, für vor einer Klasse stehen, vor den Schülern stehen?
Unwahrscheinlich voll. Das geht mit der Stimme los. Das geht auch mit verschiedenen Stimmen los. Wir unterrichten mittlerweile ja sogar Dialekte, was ganz schön ist. Und wenn man dann ein bisschen imitieren darf, vom Sächsischen übers Fränkische bis ins Bayerische und ins Österreichische, ist das schön. Literaturbegeisterung hat man, glaube ich, eine andere, wenn man selber Theater liebt, Theater spielt und auch selber Texte schreibt. Ich arbeite gerade wieder an was Literarischem. Und das Schöne ist, wenn ich Dialoge schreibe, die hupfen nur so auf im Kopf. Also man spricht mit sich selber, man redet mit sich selber und man überlegt sich, wie sind die Figuren, die auf der Bühne stehen und machen das, oder in dem Fall, wie sind es die Romanfiguren, die das tun. Und dann vor einer Klasse stehen, ist ein bisschen auch eine, glaube ich, Talentsache, eine Sache, die mit Sicherheit zum Tor hat. Und da ist es schon ganz gut, wenn man auch vor schwierigem Publikum oder vor anderem Publikum mal gestanden hat. Denn die kleinen Menschen sind ja nicht freiwillig da. Und sie zahlen auch keinen Eintritt, sondern sie sind da, dass sie was mitkriegen und was lernen. Und ich bin schon der Meinung, dass auch gerade ein Geschichtslehrer immer dann ein bisschen eine Qualität hat, wenn er auch Geschichten verzeihen kann. Und dann darf man sich mal zurücklehnen und sie auch mal was ohren oder was wirklich erzählt kriegen. Das verfängt oftmals sehr stark. Das nicht nur das Anekdotische, sondern das, was wirklich vielleicht süffig auch erzählt worden ist.
Dieser Ausdruck gefällt mir, der ist im Vorgespräch schon gefallen, auch für dein neues Buch eben, Bayerns Traditionen, unser immaterielles Kulturerbe, süffig erzählen. Und wenn, also ich habe das mit großem Genuss durchgeblättert, es sind natürlich viele, davon lebt das Buch auch, viele wunderbare Fotos mit drin, die natürlich dann, da ist man dann natürlich schon schneller bei der Sache, wie wenn man nur Text hat, der zweifellos mitreißend und gut lesbar geschrieben ist, süffig zum Lesen, wie du es so beschreibst, und das kann ich nur unterschreiben. Wenn wir jetzt beim Lehrer nochmal sind, wenn jemand das Buch kauft, dann ist er dem Thema gewogen. Wenn jemand ins Theater geht, dann ist er gewogen, weil er zahlt Eintritt und er weiß, auf was er sich einlässt. Darf ich das so sagen? Sind die Schüler, ist so eine Schulklasse kritischer? Weil die jetzt eben, sie sind gewissermaßen zwangsverpflichtet und die lassen dir nichts durchgehen einfach so. Die sind schon scharf unter Umständen im Urteil?
Freilich, das ist sehr themenabhängig. Also das Schöne ist ja nur, ich mache gerade wieder eine 5. Klasse, die kommen motiviert. Die haben erstmal Lust auch auf Schule. Die haben Gott sei Dank die Corona-Zeit nicht mehr erfahren, wo viel Homeschooling war, sondern die haben wirklich den Luxus, dass da live was passiert und das noch in einem schönen neuen Haus. Aber es ist natürlich nicht jedes Thema so attraktiv, wie wenn man jetzt über Märchen oder über Sagen und Legenden redet, sondern es müssen auch die Adverbialsätze und die Satzglieder drankommen. Und da ist der kritische Geist, dass man sich auch da irgendwie abholt, irgendwie ein bisschen erwischt. Also wir haben auch schon Adverbialsätze getanzt oder als Theater gespielt quasi in der Klasse, um so ein bisschen mit kreativen Mitteln sie zum Erwischen. Ich habe auch die ganz Großen wieder, die Zwölfklässler, da machen wir gerade Revolution 48. Das kann sehr weit weg
also
sein.
Also 1848.
Sehr weit weg sein von ihnen. Wenn man ihnen aber dann vielleicht auch ein bisschen so im Schwank erzählt, dass in Bayern die Lola Montes da eine wichtige Rolle gespielt hat und die nicht der Grund, aber der Katalysator auch für eine demokratische Revolution war, dann vielleicht erwischt man sie, aber du hast vollkommen recht, kritisch und halt, da steht jemand da vorne, der sich anmaßt, uns das beizubringen. Da muss man sich schon bewähren oder muss auf viele Tricks und tolles Material, das uns zusteht, zurückgreifen, um es einer zu verkaufen, ein bisschen.
Natürlich, wenn ich mir das so erlauben darf, ich denke, jeder Lehrer hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Stil. Darf man es unter Umständen so runterbrechen, dass ein Lehrer trotzdem in jedem Fall auf eine gewisse Weise ein Entertainer sein muss?
Unberufen. Du stehst jeden Tag 6 Stunden oder ein bisschen weniger vor deine Klassen. Und du bist immer der da vorne. Also wir versuchen ein bisschen weniger der Alleinunterhalter zu sein, sondern dass die mehr selber machen, dass man mehr Moderator, mehr an der Seite von ihnen steht oder auch sagt, vielleicht lernst du es nur ein bisschen besser, wenn du es dir selber erklärst oder selber präsentierst. Und somit ist es, glaube ich, auch Typsache. Es gibt Kollegen, die ganz tolle Moderatoren sind, die anleiten. Andere, wenn sie vielleicht aus dem Künstlerischen kommen, sind dann doch vielleicht ein bisschen zu oft Alleinunterhalter da vorne. Und für die Schüler ist, glaube ich, die Mischung ganz gut, wenn ich sage, jetzt habe ich 2 Stunden toll moderiert, das selber erarbeitet, jetzt brauche ich ein bisschen Durchschnaufpause, jetzt kommt der Bräu und er stellt zu der Geschichte.
Natürlich auch fachabhängig, wenn ich dran denke, jetzt bist du mit 2 Fächern oder mit 3 auch mit Politik oder was haben wir, Deutsch, Geschichte, Politik?
Und Theater. Ich darf ja noch die Theatergruppe machen, das ist mittlerweile ja Unterrichtsfach.
Aha, aha. Aber das sind natürlich jetzt vier Fächer, ich sage jetzt mal, wo man viel von Haus aus viel reden muss. Also ja. Wo es viel um Interaktion, Kommunikation geht. Keine Wertung, gar nichts. Aber wenn ich jetzt daneben hin Mathematik stelle oder Physik oder Chemie, das ist per se einfach von der ganzen Materie natürlich, muss man vielleicht eine gewisse andere Herangehensweise entwickeln.
Absolut. Also ich habe großen Respekt vor die Kollegen, weil das nochmal viel komplexer ist zu vermitteln. Also wie ein Text funktioniert oder wie Geschichten funktionieren, das habe ich studiert, aber das ist alles irgendwie durchschaubar. Aber in die hohe Kunst der Formeln, der Physik oder der Chemie einzutauchen, da braucht es einen modernen, auch sicherlich einen digitalen Weg des Unterrichtens und ganz andere Mittel und Handwerkszeug, was die da nutzen. Ich habe einen großen Respekt. Ich schreibe gerade ein Buch, wo die Naturwissenschaft eine große Rolle spielt. Und nachdem ich mich viel mit Naturwissenschaftlern beschäftigt habe, habe ich mich jetzt halt hilflos in die Arme unserer naturwissenschaftlichen Kollegen geworfen, um die genauso zu bitten, mir es zum Erklären, bitteschön. Und bin da unglaublich dankbar, wenn man das kann. Also komplexe, gerade naturwissenschaftliche Fragestellungen zu vermitteln, war auch übrigens in Bayerns Traditionen öfters mal eine Herausforderung, das zu verstehen und zu durchdringen. Aber so lernt man als Schriftsteller auch jetzt mal noch was dazu.
Du schreibst das im Nachwort auch schön, was dir dieses Buch selber oder diese Thematik gebracht hat. 69 Thematiken, 69, ich sag's jetzt mal, Bräuche hast du behandelt, Traditionen von eben Bräuche, Handwerk, Kunst, Wissen und selber viel gelernt und versuchst uns das eben auch durch deine Lehrererfahrung so darzustellen, dass man es gerne in die Hand nimmt und locker drüber liest. Habe die Ehre auf BR Heimat, 10:30 Hammer. Und bei mir zu Gast ist Andreas M. Breu. Er hat ein neues Buch geschrieben, erschienen im Alitera Verlag, Bayerns Traditionen, Bräuche, Handwerk, Künste, Wissen, unser immaterielles Kulturerbe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spannen Sie jetzt dann ein bisschen auf die Folter, bevor wir im wirklichen Buch blättern. Aber ich finde, es gehört ein bisschen zur Vorgeschichte von diesem Buch, um über den Autor ein bisschen was zu erfahren und ihn ein bisschen über sich erzählen zu lassen. Wir haben ja schon jetzt mitgekriegt, der Andreas ist Gymnasiallehrer in München, Deutsch, Geschichte, Politik, Theater. Das kommt nicht von ungefähr, dass er bei diesen Fächern gelandet ist. Diese Liebe zur Literatur, zur Sprache, zur darstellenden Kunst ist bei dir selber in der Schule grundgelegt worden, Andreas. Sehe ich das richtig?
Ja, also das Theater begann mit dem Schultheater, ganz klassischerweise. Erste Rolle, eigentlich der fünfte Rabe im Krabat, stumme Rolle. Dann glücklicherweise in der Probenzeit aufgrund eines Ausfalls nur zum Ochsenhändler hoch gewesen. Und der Theaterlehrer, der Herr Zinser, war witzigerweise später der zweite Schulleiter vom Gieseler Gymnasium und damit mein zweiter Seminarvorstand.
Also Gieseler Gymnasium hier in München. Aha.
Genau, als ich ins Referendariat gegangen bin dabei. Der hat mich quasi bis zum Ende der Ausbildung verfolgt.
Und auf der anderen Seite, von Garmisch-Partenkirchen, von welchem Gymnasium?
Swerdenfels-Gymnasium, das ist das eine Gymnasium, was es gibt in Partenkirchen
für die Buren. Ach so, aber es gibt doch nochmal eins, oder?
Das Irminger-Gymnasium ist nur für die Madl. Ich habe es probiert, aber ich habe da nicht hindert.
Ach so, heute noch, oder?
Ja. Aha. Bis heute reine Mädchenrealschule und ein Mädchengymnasium. Und Swerdenfels-Gymnasium für Burm und für Madl. Das ist das Einzige. Aha. Und da gab es auch prägende Deutschlehrer. Der Herr Felix, Gott hab ihn selig, der Herr Schwarzmüller, auch verdiente Historiker, Literaturbegeisterte, die einen früh an Siegfried Lenz, an Dürrenmatt, aber auch an bayerische Texte herangeführt haben. Später sind die Klassiker gekommen und da war für mich recht schnell schon klar, dass ich mich auch im Studium einerseits mit Deutsch, aber auch mit Geschichte beschäftigen möchte. Und da ich damals schon regelmäßig auf der Bühne stand, hat sich dann so praktisch ergeben, dass ich das Studium immer mit dem Schauspiel finanzieren konnte. Und so sind wir zweigleisig immer vorangekommen. Die eine Hälfte Geschichte und Deutsch, später dann Politik dazu und auf der anderen Seite immer schon live auf der Bühne gestanden.
Das ist mir jetzt ganz gerade in den Sinn gekommen. Am Werdenfels-Gymnasium war ja auch von den berühmten Rehm-Brüdern, der Bibi Rehm, Sportlehrer, wenn ich es richtig weiß.
Richtig, vor meiner Zeit. Ich kenne sie noch. Also ich weiß noch, beim 90. von meinem Opa ist der Rehm, als der zweite Bürgermeister danach aufgetaucht, hat gejodelt natürlich. Das war das Vorteilhafte. Dann auf der Wiesn hat man getroffen. Bei uns, wenn du unterwegs warst, die haben zum Ortsbild dazugehört. Und deswegen ist es ja schön, dass jetzt halt auch mit der Tochter der Oktoberfestzug am Sonntag wieder von einer Rehm moderiert worden ist.
Andreas M. Breu, der heute beruflich in München tätig ist als Gymnasiallehrer am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Ja, der Geschichte Deutsch studiert hat. Du hast es schon beschrieben, ein bisschen, wie es dich dahin gebracht hat, weil du in deiner Schulzeit prägende Lehrer gestalten gehabt hast, die bei dir diese Liebe und dieses Interesse entflammt haben. Ich nehme an, das ist auch für dich Ansporn, das zu versuchen. Das gelingt nicht bei jedem Schüler. Das ist ein bisschen so, wie wir bei uns im Radio denken, wie vielleicht auch zuhören mögen. Ich kann nicht jeden erreichen. Das ist zwar traurig, aber es mag sicher Leute geben, die sagen, oh, den Allgäuer brauche ich jetzt schon gleich wieder. Das mag es schon geben. Aber wenn es dem Lehrer gelingt, die Schüler so zu entflammen, das ist doch ein schönes Gefühl, nehme ich an.
Ist super. Wenn du siehst, die Kleinen, wenn sie nur selber erzählen und selber Geschichten schreiben oder umschreiben. Ich mache sogar eine Geschichte, dass die sich historisch mal überlegen, was wäre denn, wenn ich in der Zeit gewesen wäre und schreibe einen Tagebucheintrag oder einen Brief aus der Zeit. Und das ist ein Mittel, sich einfach neid zu denken oder neid zu fuchsen und damit die Perspektive zu wechseln. Und ich hatte jetzt einen Schüler letztes Jahr, der dann ins Abitur gegangen ist und der am Ende seine gesammelten Werke übergeben hat. Und über die ganzen Epochen hinweg hat er immer wieder was mitgeschrieben, hat immer Dialoge geschrieben und hat da eine Kopie angefertigt und hat quasi sein eigenes kleines literarisches Kompendium auch an Geschichtserzählung gehabt. Und wenn man so kleine Impulse setzen kann, dann ist das voll wert. Und es ist ja wieder verbunden quasi. Dann ist es auf der einen Seite Geschichtsunterricht, auf der anderen Seite aber ein bisschen was Literarisches und schon sind wir in dem wunderbaren Mischmasch, der so fruchtbar sein kann.
Und dieser wunderbare Mischmasch, der hat dich auch schon eigentlich zeitlebens fasziniert, sodass du selber schreibst. Teilweise muss man mal schauen, ob man die Schubladen so findet oder wie man es einordnen soll. Da Literarisches, da Journalistisches eher. Was hat dich dahin gebracht?
Ja, die ersten Texte waren durchaus literarisch. Das waren die Zeiten, als ich schon moderiert habe, Geschichten im Dunkeln erzählt habe als Dinnertainer und man gedacht hat, ja, ich kann immer Texte von anderen machen.
Moment, kurz einhaken. Was heißt Geschichten im Dunkeln?
Ich darf seit 11 Jahren in Nymphenburg beim Dinner im Dunkeln erzählen. Das heißt, die Leute essen 4 Gänge im Finstern und haben einen Moderator an ihrer Seite, der ihn ein bisschen an der Hand nimmt und mit ihnen rät, was es denn zum Essen gewesen sein könnte und dazwischen Geschichten erzählen kann. Und es ist wie ein Live-Hörspiel und ein bisschen wie Radio, weil du tatsächlich nur deine Stimme hast, mit der du arbeiten kannst. Aha. Und ich habe eine Zeit lang Edgar Allan Poe-Texte gemacht, was von Ephraim Kishon und irgendwann mir gedacht, eigene Texte wären doch auch ganz schön. Und dann war was Bayerisches sehr schnell dabei, das zu machen. Und aus der Idee raus tatsächlich ist dann das erste Buch mit kulinarischen Kurzgeschichten entstanden. Mit einem Bayern im Schlaraffenland oder mit einem Born Kramer, der nochmal wiederkommt und Kirchweinnudeln kriegt und diesmal kein Enzian. Und einem Richard Strauss, der als Geist wieder in Garmisch-Partenkirchen auftaucht und in eine kulinarische Verführung als bekanntes Schleckermaul geführt wird. Das ist jetzt 10 Jahre her und das war so die Initialzündung. Glücklicherweise auch ein Verlag gefunden, der das gemacht hat. Das Ganze ist illustriert worden. Und das war der erste Text literarisch, der kam. Und dann kam im Zuge dessen gleich die Anfrage, ob ich nicht auch einen Reiseführer über die Lieblingsplätze übers Werdenfelser Land schreiben darf. Und das war dann gleich das Folgeprojekt für ein Jahr später. Und haben wir damals 66 schönste Flecken zwischen Wolgau, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und Murnau betrieben. Und das wird tatsächlich auch immer nur neu aufgelegt. Also 9 und 10 Jahre jetzt hat so eine dauerhafte Linie an Publizistik ist was, was mich wahnsinnig freut. Und ich wäre nicht glücklich, wenn es nur journalistisch wäre. Ich wäre nicht glücklich, wenn es nur literarisch wäre. Also es ist schön, wenn man sich in beide Schubladen, wie du sagst, so ein bisschen hin und her bewegen kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, auch Bayerns Traditionen ist kein ethnologisches, kein volkskundliches Buch. Es ist anekdotisch, es ist auch viel Persönliches drin, Biografisches drin und es darf auch gelacht werden. Es ist kein Bildband, wo man sagt, und ein bisschen Text war auch da, den ich übersprungen habe, sondern die Herausforderung ist, nicht nur auf die Schiener Burdel zu schauen, sondern im Text auch den Humor und die Informationen süffig verpackt und vielleicht auch sprachlich gewitzt dargestellt, da rein zu packen. Und das ist die große Herausforderung seit 10 Jahren jetzt, das in jedem Buch vielleicht immer wieder so ein bisschen abzubilden. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass ich beim Alitra Verlag mittlerweile eine Leib- und Magen-Lektorin mit der Programmchefin Dietlin Pedanik hat, die genau weiß, wie sie mich nehmen muss und wie sie das Ganze dann so in Form fasst und in Buchform kriegt, dass es auch für jeden nur gut lesbar ist.
Jetzt hat sie es natürlich rein von Berufswegen als Germanist und als Historiker schon mit einem Profi zu tun, aber das Ganze natürlich in ein Buch zu packen, ist nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer dann.
Oh ja, vor allem, weil deine Hirnwindungen und wenn man sehr anspielungsreich schreibt und sagt, da vielleicht noch einen Wortwitz rein und eine Alliteration zu früh, dann kann es schnell vielleicht auch mal ein paar Ecken zu früh gehen. Mhm. Und dann heißt es zurück zum Kern, das Persönliche vielleicht ein bisschen zurückfahren und versuchen, mit einem biografischen Zugriff oder mit einem witzigen Zugriff Informationen darzustellen. Und das ist wiederum ganz nah am Lehrer. Also, dass man versucht, Informationen süffig zu vermitteln und dabei lesbar zu sein. Also, süffig ist ja wirklich ein Begriff, den ich mir immer hoch übers Schreiben geschrieben habe, dass das Ganze schön dahin fließt und auch gut hörbar oder lesbar ist. Mhm.
Hast du zwei Dinge kommen mir jetzt da in den Sinn. Zum einen, aber das hast du eigentlich fast schon ein bisschen beantwortet selber vorhin, ob du eine in deinen vielfältigen Aktivitäten eine Lieblingstätigkeit hast, weil du gesagt, du hast ja eben gerade schon ein bisschen beschrieben, das Journalistische gefällt dir, das Literarische gefällt dir, natürlich dein Pädagogendasein sowieso. Gibt es da eine Präferenz vielleicht oder je nach Phase?
Es ist einerseits so das, was man gerade tut. Also das neue Buch, an dem ich gerade sitze, macht einen unwahrscheinlichen Spaß. Es wird nächstes Jahr rauskommen. Es wird ein historischer Roman. Hat auch ein Bayern-Thema, also ein historisches Thema dazu. Auf der anderen Seite, das, was man gerade nicht macht, fällt einem so ein bisschen. Und dann hat man es besonders gern. Ich darf im November wieder ans Gärtnerplatztheater fürs Weiße Rössl zurückkehren. In vielen, vielen kleinen Rollen in der Schauspielstatisterie. Und freue mich narrisch wieder mit einem Ensemble und die Musiktheater auf der Bühne zum Stehen für diesen Monat, wenn das wieder da ist für 6 Vorstellungen. Und ansonsten ist es die Mischung. Also am Donnerstag habe ich jetzt Premiere eben mit Sagen und Legenden aus dem Werdenfelser Land, einem Programm in Schulen. Mit einem Musiker zusammen darf ich da als Mischung aus Lehrer mit eigenen Texten als Autor, aber als erzählender Schauspieler vor Schüler auf der Bühne stehen. Und das ist fast so ein bisschen die Quintessenz seit 10 Jahren, wo alles zusammenkommt. Und ich mich zwischendrin immer zurücklehne und dem Klarinettisten Andi Günsch nur zuhören darf, während der dazu toll Musik gemacht.
Also, wenn ich so zuhöre, ihr könnt mir vorstellen, dass das in dieser Mischung jeweils immer wunderbare Impulse gibt fürs andere. Ich meine, wer hat denn schon die Möglichkeit, dass er tatsächlich im Gärtnerplatz oder auf so einer schönen Bühne, stellvertretend für andere große Bühnen, ob Nationaltheater, Prinzregenten oder was auch immer, wer hat denn schon die Möglichkeit, so eine Luft zu schnuppern, solche Atmosphäre mitzunehmen? Und dann kann das ein Andreas M. Breu auch mit in die Schule tragen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, kann ja nur befruchtend sein und anregend sein, oder?
Total. Ich darf seit ein paar Jahren ein Theater-Abo leiten. Heißt, wir nehmen die Schüler mit, 5 Abende vom Kreisjugendring in Bayern organisiert und gehen mit denen ins Theater. Und dann mache ich Einführungen mit denen. Wir gehen auch oft ins Gärtnerplatztheater und man kann ihnen so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen werfen. Wir haben auch schon einen Schüler mitgenommen, der Techniker werden wollte und der Führung ins Hinterhaus gekriegt hat. Und dann wird ihnen ein bisschen was zum Stück erklärt und also die Schüler, glaube ich, Begeisterung fürs Theater erleben sie bei mir. Oder also das kriegen sie mit, dass ich alles versuche, dass die selber Blut lecken, um zu sagen, ich muss nicht alle selber auf der Bühne stehen, aber regelmäßig mir was anzuschauen. Und sei das jetzt halt auch sperriger Sprechtheaterstoff oder sowas ganz Süffiges wie das Weiße Rössl. Das hinzukriegen, dass neben der ganzen digitalen Unterhaltung auch die Live-Unterhaltung, für die wir alle ja so leben und so im Einsatz sind und so genießen, einerseits als Rezipient, aber auch als Produzent, dass man da ein bisschen Begeisterung herstellt. Ich glaube, das kann man nur vorleben und das ist aber mir genauso wichtig, wie es Spaß macht, weil das Schöne ist, wenn du die 5 Abende ins Theater begleitest, darfst du auch jedes Mal selber mitgehen.
Gut, das ist natürlich ganz ein egoistischer Aspekt, aber unbenommen, natürlich. Weil du das gerade ansprichst, möchte ich hier einen einfügen aus eigenem Empfinden. An der Stelle auch der Hinweis, dass unsere Sendung natürlich immer auch als Podcast verfügbar ist. Also das heißt, jederzeit in der Mediathek wieder abrufbar. Ich persönlich bin aber so vom alten Herkommen, wie man so schön sagt, linear geprägt. Und darum genieße ich sehr, dass wir jetzt hier und jetzt live da sitzen. Alles, was wir jetzt sagen, geht ungefiltert hinaus. Und das finde ich ein großes Privileg. Und da bin ich sehr dankbar, dass sowas möglich ist.
Das stimmt, ja. Und nicht die Viertelstunde Verzögerung, dass dann noch geschnitten und
verändert werden kann. Nein, es wird
nichts geschnitten. Wir sind wirklich live und wir sind da. Und man begibt sich ja auch immer in Gefahr, wenn man auf der Bühne oder im Radio steht.
Natürlich.
Du stehst dort und hast keinen zweiten Take wie vor der Kamera. Oder wir machen das Ganze nochmal quasi. Ich gehe nochmal raus, komme nochmal rein, gibt's nicht. Und das erhöht die Spannung, erhöht das Adrenalin. Heute uns aber auch jung, fröhlich und frisch, oder?
Ja, das hätte ich sagen. Nochmal auf deine Herangehensweise im Unterricht. Ein Schlagwort ist auch Deutschunterricht kreativ. Und in dem Zusammenhang, bevor wir tatsächlich ins Buch einsteigen, weil du hast deine Lektorin vom Alitera Verlag ja schon genannt, die Dietlind Pedarnik, die Bayerns Traditionen damit unter ihre Fittiche genommen hat, beziehungsweise auch angeregt hat, das besprechen wir gleich. Aber ich möchte nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich weiß, dass das dir auch sehr wichtig ist. Euer Gymnasium heißt Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium. Und dieser Mann, den kennt man nicht wirklich, traue ich mir jetzt mal so sagen. Aber trotzdem hat euer Gymnasium ist gegründet, 70, 71, sowas.
72.
Hat man sich damals entschieden, den Herrn als Namensgeber zu nehmen. Warum?
Ja, zu Recht ihn zu nehmen. Er hat unterschiedliche Qualitäten, auch wenn er auf dem Bogenhausener Friedhof, dem Ehrenfriedhof der Stadt München liegt, nicht ganz so bekannt ist. Kunsthistoriker, Publizist, ganz viel zum Barock und zum Rokoko hier in Bayern geschrieben, hat wunderschöne Beschreibungen zur Amalienburg in Nymphenburg oder
wenn
zur
Wenn du die Lebensspanne kurz mal sagst von dem Herrn.
1882 bis 1959. Also ein Kind des Kaiserreichs, 1903 nach München gekommen, in einer spannenden Zeit, hier seine Doktorarbeit geschrieben, beide Weltkriege erlebt, eine Art von Publikationsverbot im NS erlebt und dann ist eigentlich im Rentenalter noch etwas sehr Spannendes mit ihm passiert. Er wurde nämlich von Adenauer nach Frankreich geschickt und zwar als Konsul in den diplomatischen Dienst, um die deutsch-französischen Beziehungen wieder aufzubessern und er als jemand, der die Sprache sprach und die französische Kultur so geliebt hat, war genau der Richtige dafür. Und damit hat Hausenstein im hohen Alter auch noch den diplomatischen Dienst begonnen und das auch sicherlich der entscheidende Grund, warum ein Gymnasium, ein Weg nach ihm benannt worden ist und warum wir auch diesen Namen von der Schule trotz des Neubaus sehr, sehr gerne mitgenommen haben und ihn hochhalten. Ich mache im Haus so ein bisschen die Vermittlung für ihn und er hat viele Ansatzpunkte natürlich im Französischunterricht, aber auch in jeder Form von Kunstunterricht über das, was er in der Liebe zu München geschrieben hat. Und ich hatte kürzlich ein kreatives Seminar, wo die Schüler Filme produziert haben, wo sie quasi aus eigenen Erfahrungen nach München kommend oder München kennen und lieben lernend, Filme zum Thema Liebe zu München auf Basis von Texten von Hausenstein über den Hofgarten, über die Frauenkirche, über die Pinakothek produziert haben, können sich übrigens unsere Hörer alle bei YouTube kostenfrei natürlich anschauen auf dem Kanal des Hausenstein-Gymnasiums. Und dann sehen Sie, was für eine wahnsinns hochwertige kreative Arbeit diese Schüler da sogar in der Filmproduktion, im Drehen und im Schneiden und auch im Spielen hingelegt haben. Ich war ganz geplättet, als wir dann Premierenabend hatten und gesehen habe, was dabei rausgekommen ist, weil sie nichts anderes gemacht haben, wie eine historische Persönlichkeit, die Schulpatronen sind, ganz kreativ mit modernsten Mitteln umgesetzt haben.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute bei uns zu Gast der Autor Andreas M. Breu. Er hat ein Buch geschrieben, Bayerns Traditionen, Bräuche, Handwerk, Künste, Wissen, unser immaterielles Kulturerbe, erschienen im Alitera Verlag. Andreas, wir haben es eingangs der Sendung schon gesagt, immaterielles Kulturerbe, zunächst einmal ein bisschen sperriger Begriff, der, denke ich, erklärungsbedürftig ist. Das werden wir tun, jetzt in den kommenden Minuten, in der kommenden Stunde und dafür Beispiele bringen. Aber zunächst einmal die Frage, wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen? Wie und warum ist dieses Buch entstanden überhaupt?
Es ist mir ins Herz und in die Seele gedrückt worden von der Programmchefin von Alitera, von meiner Herzenslektorin Dietlind Pedarnik, die damals, als wir den Bayerns Advent, der Bayerische Advent geschrieben haben, gesagt hätte, ich hätte da schon wieder was für dich in der Pipeline, was ich mir seit langem auf die Liste gesetzt habe und hat auch diesen wunderschönen Titel Bayerns Traditionen dafür schon fertig gehabt und hatte quasi das Konzept für mich zu sagen, mach was über das Immaterielle immaterielle Kulturerbe, also über diese fünf Großkategorien zwischen Festspielen, zwischen Bräuchen, zwischen Handwerk und Naturplätzen und Gemeinschaft. Und dann habe ich erstmal gedacht, boah, wie machen wir denn das? 69 hat sie gemeint, mach vielleicht eine Auswahl, dass da ein paar vorstellst, die exemplarisch sind. Dann habe ich mir gedacht, das können wir auf keinen Fall machen, weil dann lassen wir den Oberpfälzer runterfallen oder den Franken runterfallen. Wenn, dann machen wir es gescheit und machen alle und das komplette Landesverzeichnis. Dann hat sie geschluckt, hat sie gesagt, ja gut, wenn du dir das zutraust, dann viel Vergnügen, leg einmal los. Mhm. Und dann begann die Recherche und seither war ich mittendrin auf Basis eben des Landesverzeichnisses, dass jeder sich anschauen können, Platz für Platz durchzurecherchieren und eine große Bayernreise zwischen Dinkelsbühl, Sömmersdorf, Berchtesgaden, Bayreuth, viel auch in München bis ins Werdenfelser Hochschafgebiet zu begehen, um alle diese Punkte dann tatsächlich für sich wertvoll und auch in einer schönen Doppelseite aufzubereiten.
Du hast jetzt aber schon ein paar Begriffe hier einfließen lassen, die, kommt mir vor, für dich selbstverständlich sind, aber die der Aufklärung bedürfen, meines Erachtens. Du hast zum Beispiel dieses Wort erwähnt, Landesverzeichnis. Mhm. Was es damit auf sich hat und alles Weitere, was dann eben dadurch in diesem Buch gelandet ist. Es gibt ein Landesverzeichnis, es gibt ein Bundesverzeichnis und es gibt ein, ich glaube, so kann man es nennen, UNESCO-Weltverzeichnis. Mhm. Das klären wir in der nächsten Stunde und schauen uns an, wie du das konkret umgesetzt hast in dem Buch Bayerns Traditionen. Ich freue mich, dass er bei uns zu Gast ist. Andreas M. Breu, bis gleich.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Wussten Sie das oder wissen Sie das? Es gibt eine Landesliste des immateriellen Kulturerbes in Bayern. Das gibt es auch in anderen Bundesländern, noch nicht in so vielen, wenn ich es richtig weiß, Sachsen, Thüringen, Saarland, Nordrhein-Westfalen und eben bei uns in Bayern. Und auf der Homepage vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, da kann man lesen. Immaterielles Kulturerbe oder kurz IKE. Das sind lebendige Traditionen wie zum Beispiel Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste, überliefertes Wissen und traditionelle Handwerkstechniken, die einer Gemeinschaft ein Gefühl der Identität und Kontinuität vermitteln. IKE lebt von der Gemeinschaft, wirkt identitätsstiftend und trägt entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Das Ganze ist jetzt, kommt ein bisschen spröde daher. Einer, der sich dieses Themas angenommen hat und versucht, es nicht so spröde, sondern gut lesbar und griffig aufzubereiten, obwohl es sich um nicht griffiges handelt, das ist Andreas M. Breu. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bayerns Traditionen. Und genau das wird in diesem Buch behandelt, unser immaterielles Kulturerbe. Und ich freue mich, dass er bei uns im Studio ist, Andreas M. Breu. Nochmal herzlich willkommen, Andreas.
Schön, ich freue mich auf die zweite Stunde mit dir, Hannes.
Ja. Wenn mit deinen Worten ganz schnell, was ich jetzt da gerade zitiert habe von der Homepage vom Staatsministerium, wie würdest du beschreiben, immaterielles Kulturerbe?
Ganz einfach, ich habe am Sonntag wie alle einen Festzug angeschaut auf der Wiesn und da ist alles das nämlich drinnen. Da sieht man ein Floß von HB und die Floßfahrt, die Passagierfloßfahrt ist es. Etwas, was man in Gemeinschaft getan hat und als Tradition bewahrt. Ist ein Beispiel. Da ist der Hochzeitszug aus Wertheim gern dabei. Das heißt, eine Gemeinde, die, wie man früher sich zur Hochzeit Ozung hat und hergerichtet hat und wer alles dabei ist, immer noch nachstellt. Und das muss man dort, das muss man jedes Jahr wieder machen in einer Prozession oder in einem Festzug. Und somit ist es immateriell und nicht materiell. Oder aber, ihr seid Zuschauer in Oberammergau bei den Passionsfestspielen. Das muss man spulen, das muss man sich anschauen, das muss man darstellen, die Geschichte von Leben und Leiden Christi. Und damit ist es eben nichts, was im Museum drinstehen kann, nichts, was man greifen kann, was man aber erfahren und erleben kann. Und alle diese Dinge haben wir in 69 Plätzen in unserem Buch drin. Mhm.
Da muss man dazu sagen, das Buch ist jetzt nicht ganz aktuell. Es ist schon vor Zeit lang rausgekommen, aber ich möchte sagen, das tut weder dem Buch was, noch dem immateriellen Erbe, denn die Hoffnung ist ja und der Gedanke ist ja, das Erbe bleibt ja bestehen. Also von daher sind wir nicht zu spät dran gewissermaßen. Wir sind insofern nicht ganz aktuell, weil, wenn ich es richtig weiß, Andreas, die Liste hat sich Gott sei Dank, kann man sagen, mittlerweile schon erweitert. Von 69 sind es mittlerweile, glaube ich, schon mehr Einträge
82,
in dieser Landesliste.
Es ist ein lebendiger Prozess. Es gibt immer wieder Trägergruppen oder auch Einzelpersonen, die sagen, ich finde auch mir sein immaterielles Kulturerbe. Mhm. Und dann stellen sie einen Antrag und dann ist so eine Chance 50-50, ob man denn in die offizielle Liste kommt oder nicht. Da wird es einem Gremium aus 9 Personen vorgelegt, die kommen aus dem Handwerk, aus dem Museum, aus der Heimatpflege und dann entscheidet sich, ist es ein Eintrag wert. Und das kann hinhauen, kann aber nicht hinhauen und dann ist es natürlich ein lebendiger Prozess. Bisher hat es noch keiner von diesen 82 wieder verloren oder ist wieder aberkannt worden. Mhm. Sondern alle gibt es weiter und es ist natürlich auch ein Anschub. Wenn du aufs Landesverzeichnis kommst, vielleicht auch aufs Bundesverzeichnis, was der nächste Schritt wäre, dass man quasi in Deutschland, ganz Deutschland als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, dann kriegst du erstmal nichts dafür. Kein Geld, keine Förderung, sondern nur Öffentlichkeit, Sichtbarmachung. Und das ist aber wichtig genug, dass man sagen kann, wir haben diesen schönen Titel, dass wir etwas tun, was auch da heute bleiben sollte. Und das kann man sehen, damit ist man Teil von 82 tolle Einträge, von der Karpfenwirtschaft bis zum Meistertrunk, bis zum Drechseln. Und so bunt es ist, so lebendig ist es und jeder hat die Chance tatsächlich, wenn er in einem Verein ist, die einen Festzug machen, die eine Wallfahrt machen, die etwas aufführen, zu sagen, probieren wir es doch auch und werden Teil von diesem tollen Verzeichnis.
Alle 69 Beiträge oder Einträge von deinem Buch Bayerns Traditionen können wir in dieser Stunde nicht behandeln, aber diese Landesliste kann man natürlich einsehen, kann man auf die Homepage vom Ministerium gehen und man kann sich bewerben und versuchen, auch auf diese Liste zu kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, die wilde Mändle in Oberstdorf, die sind in dem Buch nicht drin, die sind in der Landesliste nicht drin, aber es ist ja nicht so, es geht keiner vom Ministerium auf die Leute zu, sondern der Weg ist andersrum. Die Leute müssen aufs Ministerium zugehen.
Ganz genau. Das heißt, es ist die Möglichkeit, sich prüfen zu lassen, einen Antrag zu stellen, Bilder einzureichen und zu erklären, wir machen das so lang und wir entsprechen auch den Kriterien der UNESCO, denen sich auch das Landesverzeichnis verschrieben hat. Das heißt, wir sind offen, wir lassen jeden mitmachen. Wir sind lebendig, man kann Teil von diesem Kulturerbe werden. Schau dir an, die Landshuter Hochzeit, wenn man dort wohnt, im Verein ist, dann ist man schon Teil von dieser Hochzeitsgesellschaft. Aha, aha. Und das heißt, erst dann ist es möglich, auf die Liste zu kommen und eben nicht, dass sich ein Gremium sagt, wir suchen jetzt einmal aus, was fördernswert ist oder was überhaupt Kultur ist und definieren das im kleinen Kämmerlein, sondern es ist genau andersrum. Es ist quasi von überzeugte und von tätige Leute und das sind Hunderte. Ich habe so tolle Leute kennengelernt in der Recherche, bei den Besuchen bei verschiedenen Orten. Wir werden auf den einen oder anderen nur zum Sprechen kommen. Und es können die Vereinsmeier sein, können aber auch Individualisten sein. Es kann eine Gruppe oder ein Kollektiv sein, kann aber einfach sein, die das, deren Arbeit ist. Das sind dann einfach Handwerker, die allerdings ein so wichtiges Handwerk machen oder etwas, was sonst fast ein bisschen dem Aussterben bedroht ist, dass es deswegen nicht nur ein Handwerksberuf, sondern auch immaterielles Kulturerbe sein darf.
Spannende Sache. Wir greifen in dieser Stunde ein paar Beispiele raus aus dem Buch. Hat in keiner Weise mit einer Wertung zu tun oder mit einem Ranking oder sonst was. Man muss halt irgendwas rausgreifen, damit man es exemplarisch darstellt, was damit gemeint ist. Andreas M. Breu, gebürtiger Partenkircher. Und des Werdenfels, Andreas, kommt in deinem Buch Bayerns Traditionen zum immateriellen Kulturerbe auch vor. Mhm. Und zwar über eine ganz spezielle Art der Alm. Bewirtschaftung oder Weidewirtschaft.
Und da sieht man auch, wie bunt dieses Verzeichnis sein konnte. Wir sind nämlich in der Großkategorie auch der Titel, die mit Natur zu tun hat. Und da geht es einfach um die Schafhäutung in Bayern, die immaterielles Kulturerbe ist. Da es ja nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Schafe im Sommer aufs Zugspitzblatt oder bis ins Oberrheintal hinaufgetrieben werden, dass da noch einen Hirten gibt, wie ein Zollnerflori, der sich drum um die Viecher kümmert und dass sie dann traditionell am letzten Montag vor Ende der Sommerferien wieder aufgetrieben werden und zum Schafmarder auf die Besitzer verteilt werden. Da wird dann der Name des Besitzers, nicht des Schafes, ausgerufen. Das ist ein bisschen gescheiter von der Masse her. Und das ist was, wo ich als Bub schon immer dabei war, weil mein Opa da geholfen hat. Und dann hat es Würstel gegeben und man hat sich Schaf angeschaut, hat sie streicheln dürfen und verteilt. Und das hat dazugehört. Und erst jetzt bei der Recherche bin ich draufgekommen, öha, auch das ist ein gerechtfertigter Titel des immateriellen Kulturerbes, weil die Schafe einen wichtigen Beitrag leisten, auch zur Kulturpflege.
Ja, Natürlich nicht nur jetzt im Hochgebirge, im Wetterstein bei dir daheim, sondern auch generell eben die Schafhaltung.
Die Schafhaltung in ganz Bayern, genau. Mhm. Mhm. Und bei uns ist es natürlich im Hochgebirge, ist aber auch, dass die den Boden bewirtschaften, dass die Samen, dass die da Sachen drin. Thema Biodiversität, da ist die Schafhaltung wichtig, obwohl sie für den Besitzer mehr und mehr Hobby ist. Denn du kriegst für die Wolle nichts mehr, ist deutlich betreuungsintensiver wie jedes andere Viech. Das heißt, da ist viel, viel Liebe dabei. Und ich habe jetzt auch wieder beim Oktoberfest zugesehen, eine Schäfergruppe aus dem Fränkischen, die dann eigene Trachten haben, Schäfertänze machen. Und da ist so eine Verbindung dann aus Tierhaltung, aus Naturpflege, aber auch mit den passenden Trachten und die passenden Bräuche, dass das Teil eben nicht nur von Landwirtschaft, sondern auch von Kulturerbe ist. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass auch der Artikel drin ist. Und ich habe gleich gewusst, an wen ich mich wenden muss, an den Oberschorferer Grasecker, der dann einiges zum Verzeugen gehabt hat. Ist aber nicht der einzige Punkt, der auch im Werdenfels im Landesverzeichnis drin ist.
Mich hat es natürlich gefreut, als Allgäuer das gleich, das ist dann gleich das nächste Kapitel, dass die Alpwirtschaft im Allgäu auch mit im Verzeichnis gelandet ist.
Richtig, was bei uns der Schafmarder ist, ist dort ein Schweit, die Scheit. Also wenn die Rindviecher wieder runter,
der Scheit, ja, genau,
getrieben werden, same, same, but different, quasi die gleiche Geschichte. Also dass wirklich es nur Elbler gibt und Elblerinnen. Käseherstellung, wirklich die Viecher nauf ins Hochgebirge, da sind die wirklich gut, auch in der Vermarktung ehrlicherweise, dass man die Leute jetzt zeigt, dass es einen Almabtrieb gibt, der was Großes ist und aber beweist, was für ein schönes Leben die Rindviecher zwischen Bad Hindelang und der ganzen Allgäuer Alb da drum haben können, ist viel wert und deswegen auch schützenswert. Mhm. Wie gesagt, das ist eine Form von Handwerk mit dem Kasen, eine Form von Tradition, wenn es wirklich die Elbler gibt und von Naturpflege, indem die Rindviecher ja dann auch Lawinenschutz, Hangrutsch, die Almwiesen richtig bewirtschaften, indem sie halt einfach nachtrieben werden. Und das macht man noch. Und das Ganze ist ja dazu auch eine ökologische Landwirtschaft.
Mhm. Punktum. Weil du das gerade ansprichst, natürlich, und jetzt ich aus eigener Erfahrung, Viehscheid im Allgäu hat natürlich vielerorts mittlerweile eine arg große touristische Dimension erreicht. Aber wenn ich mir so überlege, wie du das gerade beschreibst, dass zu diesem immateriellen Kulturerbe eben auch gehört, Sichtbarmachung von dem, was man tut. Und vielleicht wird es, wenn man so eine Tourismusgegend nimmt, wie auch bei euch im Werdenfels oder im Allgäu, hat es vielleicht manchmal ein bisschen Ausprägung, die einem zu groß erscheint oder zu viel erscheint. Aber nichtsdestoweniger muss man doch ganz positiv feststellen, genau diese Sichtbarmachung, dass man mitkriegt. Es gibt Viehscheid, es gibt diese Art der Viehhaltung, der Bewirtschaftung, der Weidewirtschaft.
Absolut, und da sind auch Titel drin, die mir vorher, also mir gar nichts gesagt haben vorher, Gemeinschaftswälder im Steigerwald, dass die wirklich von Gruppen gemeinsam bewirtschaftet werden. Gleiches die Eichensaat im Spessart, dass Leute rausgängern und quasi hobbymäßig zum Säen anfangen. Dörrobstherstellung. Hinter Forchheim werden Wiesen gewässert, um so richtige Feuchtgebiete da herzustellen. Habe ich vorher noch nie gehört. Jetzt schaut aus wie der Mississippi im Fränkischen und da sind die Franken ganz weit vorne. Was diesen tollen Naturorte angeht. Und dadurch wird es sichtbar gemacht, dadurch wird es gesehen und ja, im besten Falle auch jemand angeregt, sieht es nicht bloß zum Schauen, sondern auch mitzumachen. Bei der Eichensaat kann jeder helfen, bei der Viehscheid oder beim Schafmarder kann jeder zuschauen und es muss nicht nur das Vereinsengagement sein, sondern oftmals langt es auch einfach zu sagen, ich nehme teil dran, ja, blick gesprochen, die mir ein paar Eichen in den Wald schmeißt.
Ja, und na, ganz spannend eben, ich habe auch noch nie was davon gehört, ich bin natürlich auch weit genug weg, da ganz im Süden Bayerns und da ließ ich dann Baumfelder Wirtschaft im Steigerwald, bäuerlich Gemeinschaftswälder im Steigerwald. Also.
Und da sind wir wieder in der Geschichte, das sind zum Teil alte feudale Strukturen, dass der Adel gemeinschaftlich aus Dank einer Gruppe von Menschen erlaubt hat, diese Felder zu bewirtschaften. Und das hat sie aber genauso da heute. Der Adel ist weg, das Feudalsystem Gott sei Dank auch, aber trotzdem ist es jetzt nicht Parzelle A, Parzelle B und ich schaue, dass der Grenzstein nicht verschoben wird, sondern man bewirtschaftet dieses gemeinsam, das wird erlost und somit entsteht ja eine Gemeinschaft und in dem Fall sogar nur mit einem naturschützenden Hintergrund und ich glaube, das ist viel wert.
Und da sind wir schon beim nächsten Bereich vom immateriellen Kulturerbe, das der Andreas M. Breu in seinem Buch Bayerns Traditionen behandelt. Auf der Finanzministeriums-, Heimatministeriumsseite findet man 5 Kategorien, unter anderem traditionelle Handwerkstechniken. Und du hast die Überschriften ein bisschen verändert fürs Buch, ein bisschen weniger sperrig gemacht, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, das Reinheitsgebot ist hier mit drin. Du tust alle gelisteten Bereiche, alle gelisteten Tätigkeiten, Traditionen im Buch behandeln. Natürlich auch das Reinheitsgebot.
Ja, und wir haben das Kapitel Handwerk und Handgemachtes genannt. Und für jedes Großkapitel habe ich mir einen Paten gesucht. Also jemand, den man porträtieren kann, der es tut oder der Zuschauer ist. Und da haben wir natürlich einen Brauer genommen. Mhm. Glücklicherweise kenne ich den Meier Felix, einen Frei- und Grafenauer, der seit geraumer Zeit als Brauer aktiv ist. Und ich fand es immer so schön, wenn sie die Kulturerbetitel also ein bisschen überschneiden, wie jetzt beim Oktoberfestfestzug. Und wir haben die Szene beschrieben, dass er bei einer Hochzeit im Giesinger Garten hockt und er sitzt da. Und ein Fassl, Fassmacherei, Handwerk ist auch drin, ist dort. Er hat eine kleine Tochter, die hat ein Spitzenkleidl an, Spitzenklöppelei Oberpfalz, ist auch ein Titel. Mhm. Und er trinkt, während alle anderen einen Aperol Spritz wollen, sein Pilz, weil er sagt, seiner Brauwirtschaft verpflichtet, ist er Vertreter auch des Reinheitsgebotes. Und es war hochinteressant, was er verzeiht hat. Also man kennt diese Geschichte, die Bayerische Landesausstellung 1516, unser Herzog Wilhelm, auch sein Bruder Ludwig. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass auch die bayerische Brauwirtschaft sich natürlich dem Reinheitsgebot erinnert hat, um zu sagen, das ist das bayerische Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt auf der ganzen Welt Brauereien, die sich dieser Tradition anschließen. Bei uns aber ist es das immer noch am längsten geltende und überliefende Lebensmittelgesetz, das dabei herrscht und das Auswirkungen hat. Und zwar nicht nur auf den Weltruf der bayerischen Brauer, die ansonsten wahrscheinlich nur mit kubanischen Ärzten und russischen Tänzerinnen vergleichbar ist, sondern auch mit der kommerziellen und nicht kommerziellen Nutzung. Neben dem Reinheitsgebot haben wir nämlich auch als Titel das Zeugel. Und das Zeugelbier in der Oberpfalz ist etwas, das auch Handwerk ist, aber daneben auch ein wichtiges Gemeinschaftsding ist. Da gibt es nämlich Laien, die brauen. Keine Braumeister, sondern es gibt ein Kommunbrauhaus und da kann ein sehr, sehr tüchtiger Brauer eigentlich Kaminkehrer sein. Und wenn Brautag ist, dann wird das ausgeschrieben und man weiß Bescheid, dass man entweder vor Ort einkehren darf oder sich sein Bier heim holen kann. Und das als eben nicht, wir sprechen jetzt voll über die großen Brauereien in diesen Tagen, zwischen Interbrew und InBev und den Unabhängigen daneben, sondern das Gegenteil, also eine Microbrewery, die nicht einmal kommerziell funktioniert, sondern als Gemeinschaftssinn in der Oberpfalz, wenn überhaupt nur ein Ort und ein paar Interessierte versorgt. Dieses Nebeneinander zwischen dem großen Reinheitsgebot und der kleinen Zeugelkultur, das beschreibt auch ganz schön, wie unterschiedlich und wie divers die Plätze bei uns im Buch sein können.
An der Stelle halt ist für angebracht, nochmal darauf hinzuweisen, es könnte ja jemandem einfallen, der im Buch blättert oder der auch, wenn er sich die Mühe macht, auf die Homepage gehen. Schöner ist natürlich, er wendet sich dem Buch zu.
Pfui, schöner.
Aber man kann natürlich auch auf der Internetseite vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat nachschauen, wo es ums immaterielle Kulturerbe geht und um diese Landesliste. Nochmal dazu gesagt, es gibt eine Bundesliste und es gibt dann letztlich die UNESCO-Liste, wenn man da aufs Welterbe dann käme. Also und alle, die sich bewerben, entsprechen ja letztlich, versuchen diesen Kriterien, was die UNESCO vorgegeben hat, zu entsprechen. Und jetzt muss man aber, glaube ich, nochmal richtig stellen, wenn jetzt jemand dieses Buch in der Hand hat und sagt, ja Moment einmal, wir reden von Reinheitsgebot, von Zeugel, aber jetzt könnte ein Bamberger kommen und sagen, ja, aber das Rauchbier ist nicht drin oder die oberfränkische Brauereilandschaft ist nicht drin. Mhm. Das liegt daran, weil die, ich sage jetzt mal, Landeslistenbetreiber, sprich das Ministerium, geht nicht auf die Leute zu und streift durchs Land, wie vielleicht ein Volkskundler, der Feldforschung betreibt oder auf irgendwas stößt, sondern man ist selber aufgerufen, wenn ich glaube, ich hätte sowas anzubieten, was in diese Liste passt und gehört, dann muss ich mich selber bemerkbar machen. Oder sehe ich das richtig?
Ganz genau. Also das Rauchbier und Schlengeler ist tatsächlich mittelbar auch drin. Und zwar über die Spezialitätenvielfalt im Oberfränkischen.
Ach so rum, ja genau.
Tatsächlich.
Ja,
freilich. Das heißt, es gibt also eine Art von Gruppenplätze, wie die Schafhaltung in ganz Bayern, wo ganz viel drunter macht. Mhm. Oder auch das Handweben. Also jeder, der webt, kann damit Teil quasi das sein. Aber wichtig ist es tatsächlich, wenn ihr da draußen entweder im Verein seid, ein Festspiel aufführt, ein Handwerk ausführt oder gemeinschaftlich etwas dort, dann seid mutig, stellt einen Antrag, es geht von euch aus. Und erst nach der Prüfung seid dann auf der Liste, aber es ist immer quasi ein demokratischer Prozess, zu sagen, wir sind Teil von diesem immateriellen Kulturerbe, nicht was Aufgepropftes, sondern was, was aus den Trägergruppen oder aus Einzelmenschen heraus entsteht.
Wenn wir das nochmal schnell aufdröseln, es ist jetzt nicht nur ein bürokratischer Akt, wenn man diesen Antrag stellt, dass man sagt, also nichts gegen unsere fleißigen Beamten oder gewissenhaften Beamten, aber wenn man diesen Antrag stellt, das Gremium, das darüber befindet, ist ganz vielschichtig zusammengesetzt. Magst du uns das nochmal erklären?
Es ist ein ehrenamtliches, da ist drin der Bezirksheimatpfleger oder der ehemalige, da sind Menschen aus den Handwerkskammern drinnen, die eben sagen, genau dieses Handwerk wird traditionell so ausgeübt, aus der Wissenschaft, das heißt, dass auch im Nachhinein diese Plätze evaluiert oder beobachtet werden, dass man sagt, verändern die sich, wenn sie immaterielles Kulturerbe werden? Werden die jetzt auf einmal kommerzieller oder eben nicht? Bringt es denen was, einen großen Zuschauerzustrom oder dergleichen? Das heißt, das Ganze wird auch wissenschaftlich betreut und beobachtet, aber eben aus einer bunten Mischung aus 9 Leuten aus dem Gremium, die darüber entscheiden oder befinden, ist es so erhaltenswert, ist es so wichtig, dass wir es sichtbar machen müssen über das Landesverzeichnis. Und nochmal auch, es gibt kein Geld dafür, es gibt keine finanzielle Förderung, es gibt nur die Sichtbarmachung. Und das war auch unser Ansatz, ja, zu sagen, wir präsentieren, wir porträtieren die Menschen, die es machen, die entweder Zuschauer oder selber Agierende sind, und damit die Möglichkeit zu zeigen, wie bunt mit 69 oder 82 Plätzen dieses Erbe ist, diese Liste ist, aber vor allem die Leute, die dahinter stehen, das machen, also wenn du dir die Lands- und Hochzeit anschaust, die haben ein Verhältnis Publikum zu Darsteller 1:4. Also auf jeden Darsteller kommen 4 Zuschauer. Das habe ich sonst nur in manchem Kellertheater in München geschafft. Aber da muss 3:0 Option vorher. Das heißt, die Leute spielen für sich und für andere. Und diese Masse an Menschen, die sich da ehrenamtlich oder eben in der Bewahrung eines Erbes engagieren, das sind die, die mir darstellen und porträtieren.
Wenn wir bei diesen solchen Festen sind, gern solche historische Feste, da fällt mir jetzt ein, Tänzelfest Kaufbeuren, ja, oder in Dinkelsbühl.
Kinderzeche.
Oder in Nördlingen oder in Memmingen, oder in Mindelheim, das Frunsbergfest. Da gibt es viele Beispiele, wo...
Das sind lauter Allgäuer-Titel, die du jetzt genannt hast.
Ja, das ist jetzt nicht verwunderlich.
Im Fränkischen ganz früh aus dem 30-jährigen Krieg übrigens. Da kommt der Historiker wieder raus. Also was der für einen Einschnitt gebracht hat, der Meistertrunk, auch die Kinderzeche, also diese Verheerungen, die dann später im Historismus, als man sich wieder erinnert hat, so waren es die alten Rittersleute, hat man diese Stoffe alle wieder genutzt, um sie aufzuführen, um Liebesgeschichten zu erzählen, aber auch mit Ängsten umzugehen. Der Drachenstich in Furtenwald ist ebenso drin, Münnerstadt ist drin, zu sagen, wir gehen mit dieser grausamen oder vielleicht doch auch glücklichen Vergangenheit, weil die Stadt verschont worden ist, so um, dass wir das gemeinsam feiern und spielen wollen. Und der Homo Ludens, der spielende Mensch, ist was ganz Wichtiges. Und ob das jetzt Laienspiel oder professionelles Spiel ist, ist oftmals nicht mehr zu unterscheiden. Das sieht man vielleicht am deutlichsten an die Passionen. Wenn du das so lange machst in dritter Generation und immer auf der Bühne stehst und weißt, wie es gemacht werden muss, dann kann nebenbei auch noch ein ganz hochwertiges Kulturgut rauskommen, was die Leute begeistert und mitreißt. Ja. Ich habe 2 Passionen besucht, also aus Werdenfelser 2000 meine erste Passion in Oberammergau und seitdem möglichst jede gesehen und ich war damals begeistert, genauso wie ich es heute bin. Habe aber jetzt im Zuge der Recherche dieses Jahr auch Sömmersdorf besuchen dürfen und das ist genau ein Gegenpol. Die spielen das ganz anders bei sich droben, hinter Schweinfurt, haben Musik eingeflochten, haben vierfach alle Szenen mit den Kindern probieren müssen. Und weißt wieso? Weil die so viele Kinder haben, dass sie eine vierfache Besetzung am Abend haben. Und der Leiter hat mir zu Recht gesagt, das ist eine Saat, die später aufgewährt. Denn wenn du so viel Nachwuchs hast im jungen Alter, die alle auf der Bühne stehen wollen, dann weiß man, dass es auch die nächsten 100 Jahre die Sömmersdorfer Passionsfestspiele sicherlich noch geben muss. Weil die Leute eben vom kleinsten Kindesalter als Volksszene und als Massenszene gern dabei sein wollen, während sie irgendwann dann später, was weiß ich, als Pilatus oder sogar als Jesus auf der Bühne stehen dürfen. Und so macht ein Dorf Theater, ein Dorf macht damit ihre Passion und das immaterielle Kulturerbe ist lebendiger denn je.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir reden über immaterielles Kulturerbe. Im Internet liest man beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat über das immaterielle Kulturerbe. Es gibt 5 Bereiche, in denen immaterielles Kulturerbe zum Ausdruck gebracht wird. Da haben wir. Erstens, mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen. Zweitens, darstellende Künste. Drittens, Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum. Viertens, traditionelle Handwerkstechniken. Fünftens, Bräuche, Rituale, Feste. Und der Autor Andreas M. Breu schreibt im Vorwort zu seinem Buch Bayerns Traditionen, das genau dieses immaterielle Kulturerbe aufgreift. Breit gefächert und breit gestreut ist das kulturelle, nicht anfassbare, aber erfahrbare Erbe Bayerns, dem dieser Band gewidmet ist. Den kann man greifen. Und er fasst das immaterielle ganz haptisch zwischen 2 Buchdeckeln. Da das Verzeichnis aber weiterhin wächst, stehen die Chancen gut, dass auch noch weitere Buchdeckel für nachfolgende Bände und deren Dokumentation eines lebendigen Kulturerbes aus Bayern dazukommen können. Andreas, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, was im Buch vorkommt. Wir können in dieser Sendung nicht alles erwähnen. 69 sind es im Buch, mittlerweile ist es schon angewachsen. Mhm. Deine Prophezeiung oder dein Wunsch hat sich erfüllt. Mhm. Mittlerweile sind wir bei 82. Jetzt hast du ein bisschen was ausgewählt, weil ich gerade sage, Bräuche, Rituale und Feste. Da geht das Kapitel los mit Jesenwang.
Jawohl, breites Kapitel mit den ganzen Wallfahrten, aber auch die ganz besonderen Wallfahrten. Und da sind wir über meine Frau draufgekommen, dass die mit 14 damals schon Teil war bei dieser ganz außerordentlichen Pferdewallfahrt beim Willibaldsritt, nämlich in Jesenwang, wo bekanntlich die Pferdl ja durch die Kirche durchreiten dürfen und dort gesegnet werden, also Ross und Reiter. Die Gespanne müssen außen rumfahren, weil sie nicht durchschlupfen, weswegen man immer vermutet, dass Mandrischer sich lieber auf den Kutschbock wie aufs Pferdl hockt, weil er Angst hat dann doch. Sie hat nur erzählt, wie sie mit ihrer Serena damals einem ganz braven, wenngleich kapriziösen Pferd geübt hat, dass sie sich an dem Tag auch nimmt, dass dieses schön aufgemaschelte Pferdl dann auch wirklich brav durch diese Kirche durchgeht. Und sie hat da mitgemacht. Und das war selbstverständlich, wenn man geritten hat, kommt aus Künzelhofen, aus dem Brucker Land. Und erst nachhinein merkt man, aha, und damit war man auch schon Teil von einem immateriellen Kulturerbe-Eintrag. Mhm. Und wenn man sich diese ganzen Bräuche und Rituale anschaut, dann ist das ein Kapitel, was mir jetzt halt auch als Vater, glaube ich, ganz wichtig ist, weil ich weiß, ich als Kind, wir haben viel solche Ausflüge gemacht. Wir haben uns einen Pferdetag angeschaut, den Schafmarder angeschaut, waren unterwegs, und ich möchte das meinem Buben tatsächlich nach Möglichkeit auch so weitergeben, dass mir jetzt halt auch beim Leonardi-Ritt dabei sind in Tölz, der natürlich auch ein Titel ist. Aufs Covernauf hat es geschafft, Traunstein mit dem Ettendorfer Kirchhall. Wenn du siehst, Pferdewallfahrten, mhm, große Umzüge, Ross und Reiter werden aufgemaschelt, auch mancher Pfingstochs ist vielleicht dabei. Und vieles davon hat einen religiösen Hintergrund, also wirklich ein Dankesgelübde oder ein Pestgelübde, dass man sagt, heute ist Sonntag, heute ist Kirchtag oder heute ist eben Leonardi-Fahrt, und dementsprechend ist der ganze Ort dabei und man ist entweder auf Ross oder auf Kutschen oder man ist zumindest Zuschauer und nimmt daran Anteil. Und das war ein Kapitel, weil es auch so breit ist. Das geht bis Eichstätt, bis zur heiligen Walburga. Das geht auch bis nach Kötzding, wo nur die Männer weiterhin reiten dürfen. Da ist so viel Buntes und so viel Unterschiedliches dabei.
Was ist sie da? Fürth, Michaeliskirchweih,
jawohl,
Sebastiani, Oberschwarzach.
Jawohl, Engelmari suchen, so schöne Dinge. Und dann aber auch sowas, denn ein Gemeinschaftsritual ist nichts anderes für den Münchner Fektualienmarkt. Man hat sich darauf vereinigt, dass dieses Ritual des Marktes dauerhaft weiterhin betrieben wird. Und den gab es damals und den gibt es heute. Und wir sind mit einer wunderbaren Stadtführerin, der Karin Niel, über den Markt gelaufen. Und die hat gesagt, mei, was früher der Kartoffelmarkt oder der Fischmarkt war, ist jetzt halt von libanesischen Spezialitäten bis zu besten Biosäften alles bunt gemischt dadurch. Und da siehst du, wie sich ein Ritual des Markt, der Marktpflege verändert und erhaltet gleichzeitig und damit lebendig bleibt.
Also ich finde es eine ganz spannende Sache. Ich kann nicht von mir auf andere schließen, aber mir war dieses Angebot oder das, was über die UNESCO eben auf verschiedene Ebenen runtergebrochen, auf Bundesebene und dann auf Landesebene. Es wird ja nicht in allen Ländern praktiziert. Es gibt nicht in allen Bundesländern so eine Landesliste. 5 Bundesländer sind es, glaube ich, die das betreiben. Bayern auch. Wenn man will, kann man ein bisschen stolz sein, weil ich, wenn ich das richtig sehe, bei uns die meisten Einträge in dieser Landesliste sind. Ob das jetzt Rückschlüsse zulässt auf unser reichhaltiges Kulturleben, Leben und den anderen nicht so. Ich glaube, es liegt eher daran, wie du ja schon beschrieben hast, man muss sich bewerben. Also die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen müssen selber aktiv werden, um zu versuchen, auf diese Liste zu kommen.
Ja, ich glaube, dass Traditionspflege in Bayern seit Mitte vom 19. Jahrhundert einerseits eine lange Geschichte hat, als sowas wie Tracht, Sprache und auch verschiedene Tänze und dergleichen schon mal festgehalten worden sind. Dann haben wir natürlich die Gründung der Vereine, auch einhergehend vielleicht mit dem Tourismus, erste Trachtenvereine, aber auch sowas wie ein Flößerkulturverein, also dass sich Leute zusammen schließen, um zu sagen, unser Brauchtum oder unsere Tradition soll auch vereinsmäßig gehalten werden, ist eine große. Und dann natürlich, jetzt sind wieder 1500 Schützen bei der Wiesn mitgelaufen. Also das ist Volkssport und Breitensport, der damit stattgefunden hat. Ich finde schon, dass man da stolz drauf sein kann, vor allem, wenn man sich anschaut, 69 ist so eine breite Zahl, so unterschiedliche Zahl. Das sind eben nicht 69 Wallfahrten. Das sind auch nicht 69 mal die Schaffhaltung, sondern es ist sogar bis zum skurrilen Brettspielförderung. Alles mit dabei. Und das ist so unterschiedlich. Und sicherlich kann man da ein bisschen die Meriten erringen von der langen Tradition, auch von dem Archivieren oder von dem Festhalten eben, von der vereinsmäßigen Weiterbetreiben von verschiedenen Brauchtumsteile, die es in Bayern, und zwar in sehr, sehr unterschiedlichen Bayern, vom Fränkischen bis nach Altbayern gibt.
Du hast es gerade angesprochen, auch das war ich jetzt gerade so fast ein bisschen untergegangen. Selbst die Isar-Floßfahrt, so wie man es heute kennt, hat natürlich einen mordstouristischen Aspekt. Mhm. Aber die Gründe und die Ursprünge sind natürlich in der früheren Flößerei und
jawohl, es ist ja nur die Passagierfloßfahrt. Ja? Also, dass man natürlich sonst nur Waren gegen hat, aber man darf nicht vergessen, das war aus Lenggries, das war das Ordinarifloß, das war das einzige Verkehrsmittel, das man genommen hat, wieder in die Stadt rauf. Und diese lustigen Floßfahrten, die wir heute kennen mit Musik und dergleichen, ist eine moderne Ausformung, ein moderner Teil davon. Aber dieses Wissen da hinten, wie überhaupt mal ein Floß bau, wie ich das zusammenstelle und dass es dann auch noch sicher ankommt, ohne dass man zu nass wird, das ist eben Teil des immateriellen Kulturerbes. Ganz anders übertragen sind es im die Mainfähren, die immer noch den Wechsel der Ufer ermöglichen und ohne die du ganz schön aufgeschmissen wärst, wenn sie nicht auch natürlich als erhaltenes Traditionsmittel gehalten werden. Das sind ja keine klassischen kommerziellen Flöße, die da noch stattfinden.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Ja, es geht auf 12 Uhr zu. Andreas M. Breu, langsam sind wir am Ende von unserem Ratsch über dein neues Buch oder über dein Buch Bayerns Traditionen, Bräuche, Handwerk, Künste, Wissen, unser immaterielles Kulturerbe, erschienen beim Alitera Verlag. Ein spannendes Thema, ein Thema, das wichtig ist, was du damit behandelst und hoffentlich einem breiteren Publikum dadurch ein bisschen ins Bewusstsein bringst.
Ja, wir wissen ja diesmal, nachdem es letztes Jahr rausgekommen ist, dass es sich ganz gut verkauft, was einen als Autor natürlich immer glücklich und froh macht. Es war ein gutes Stück Arbeit, deswegen in ein, zwei Jahren schauen wir, ob wir nicht Band 2 angreifen mit den neuen Titeln, die dann dabei sind. Es war mancher sperriger Partner dabei auch. Ein Handwerksmeister hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil der eher einen Werbetext haben wollte. Einen Werbetext haben wir nicht geschrieben, sondern eben diese Mischung aus anekdotischem, erzählendem und informierendem Schreiben, um diese breite und also unterschiedliche Liste dort darzustellen. Ich selber habe es gerne in der Hand. Ich schaue es an meinem Buben schon und dann suchen wir die Pferdel raus. So. Ich blätter gern drin. Ich freue mich auch über jede Lesung, die ich dazu machen darf und bin sehr froh, jetzt halt auch eine Liste zu haben, die ich die ganzen nächsten Jahre ja nur abarbeiten darf. Ich konnte noch nicht jedes Festspiel persönlich besuchen. Habe viele liebe Einladungen gekriegt. Nach Sömmersdorf geht es jetzt sicher, nach Rothenburg weiter oder nach Dinkelsbühl und aufs Floß und. Das heißt, nicht nur schreibend, sondern auch erlebend habe ich noch ganz viel vor mir, was Bayerns Traditionen angeht.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir davon ausgehen und hoffen, auch ein bisschen Impuls geben durch dieses Buch, dass diese Liste weiter wächst. Sie ist ja seit das Buch rausgekommen, ist eh schon gewachsen. Und wenn es weitergeht, vielleicht kriegen wir von dir dann einen, wie du schon angedeutet hast, einen zweiten Band vorgelegt oder was auch immer deine Projekte in Zukunft sein mögen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier im Studio irgendwann mal wiedersehen. Ich danke heute für den Besuch von Gelsgott, Andreas M. Breu.
Danke dir für den schönen Ratsch. Wie das letzte Mal, ist immer schön bei euch.